Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 100, Adiyat.
A'udhu min ash-shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في قدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei den eilends und keuchend dahingaloppierenden, funkenstiebenden, den in aller Frühe anstürmenden Staubwolken hochwirbelnden und in das feindliche Heer Eindringenden. Wie undankbar ist doch der Mensch Gott seinem Herrn gegenüber, was er selber sogar noch bezeugt. Er ist tatsächlich beherrscht von gieriger Liebe für Reichtum und Besitz. Weiß er denn nicht, was ihn letztlich erwartet, dass das, was in den Gräbern ist, hervorgebracht und auferstehen wird? Dass das, was in den Herzen ist, an geheimen Gedanken, an Glauben oder Unglauben, offenbar werden wird? Wahrlich, Ihr Herr ist natürlich auch an jenem Tag über Sie in jeder Hinsicht bestens im Bilde.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 4. September 2023, gleich dem 13. Schahriwar 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt die Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie die Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, ich hoffe, dass sich das Niveau der Zusammenarbeit zwischen Iran und der Türkei in der neuen Periode noch weiter verbessern wird. Amir Abdullahian, dreiseitiges Wirtschaftstreffen mit der Türkei und Saudi-Arabien steht auf Tagesordnung. Und Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates. Iran ist gegen jede geopolitische Veränderung in der Kaukasusregion. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi, ich hoffe, dass sich das Niveau der Zusammenarbeit zwischen Iran und der Türkei in der neuen Periode noch weiter verbessern wird. Präsident Raisi äußerte unter Verweis auf die kulturellen und historischen Gemeinsamkeiten zwischen Iran und der Türkei die Hoffnung, dass das Niveau der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern verbessert und zu einer Stärkung der regionalen und internationalen Interaktionen zwischen beiden Seiten führen werde. Bei der Zusammenkunft mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan am Sonntagabend in Teheran verwies Ebrahim Raisi auch auf die Sicherheitsbedenken der Türkei in der Region und vertrat die Auffassung, dass die Achtung der nationalen Souveränität und territorialen Integrität aller Länder in der Region der wirksamste Weg zur Bekämpfung des Terrorismus sei und erklärte, die effektive Umsetzung der nationalen Souveränität einer Regierung über alle ihre Gebiete ist der beste Weg, terroristische und sicherheitsfeindliche Aktivitäten zu verhindern. Hinsichtlich der Notwendigkeit, der Präsenz fremder Länder in verschiedenen Regionen einschließlich des Kaukasus entgegenzutreten, betonte er die Lösung von Problemen durch Dialog und Zusammenarbeit zwischen den Ländern jeder Region. Der iranische Präsident bezeichnete die Aktivierung der gemeinsamen Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit als wirksam, um den Weg der wirtschaftlichen Interaktionen zwischen beiden Ländern zu ebnen und gegenseitig Kapazitäten auszutauschen. Bei diesem Treffen erklärte der türkische Außenminister, dass Iran und die Türkei über große Kapazitäten verfügten, um ihre Zusammenarbeit und Interaktionen auszubauen und zu stärken. Er bezeichnete das Ziel, das Niveau des Handelsaustauschs auf 30 Milliarden Dollar zu erhöhen, als möglich und betonte den Willen der Türkei, dies zu erreichen. Hakan Fidan erklärte, dass der Ausbau der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung seitens der Regierenden in Iran und der Türkei erfordere. Amir Abdullahian, dreiseitiges Wirtschaftstreffen mit der Türkei und Saudi-Arabien steht auf Tagesordnung. Der iranische Außenminister gab bekannt, dass Iran und die Türkei sich ein Ziel von 30 Milliarden Euro für den Handelsaustausch gesetzt hätten. Unter Verweis auf den Wunsch Riads erklärte er, dass ein dreiseitiges Wirtschaftstreffen mit der Türkei und Saudi-Arabien auf der Tagesordnung stehe. Hossein Amir Abdullahian erklärte am Sonntagnachmittag bei seiner Pressekonferenz nach dem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Hakan Fidan in Teheran: Bei diesem Treffen haben wir uns über alle Aspekte der Gespräche ausgetauscht und die Umsetzung des umfassenden Kooperationsprogramms zwischen Ankara und Teheran besprochen, das vor einigen Monaten während des Besuchs des türkischen Präsidenten in Teheran beschlossen wurde. Er erklärte weiter: Wir sind uns beide einig, dass wir zur Beseitigung der Hindernisse für die bilaterale Zusammenarbeit die bestehenden Mechanismen reaktivieren und in diesem Bereich durch Expertentreffen die notwendigen Maßnahmen ergreifen müssen. Amir Abdullahian fügte hinzu, dass man auch über eine verstärkte Zusammenarbeit in verschiedenen Sektoren, darunter Wissenschaft und Technologie, Industrie, Energie, Austausch von Professoren und Studenten, Tourismus und Austausch von Sportmannschaften gesprochen habe. Man habe auch sehr gute Gespräche über regionale Themen geführt und hervorgehoben, dass in der islamischen Welt aktivere Maßnahmen ergriffen werden müssten, um Islamophobie und Beleidigungen göttlicher Bücher wie dem Koran zu verhindern. Der iranische Außenminister sagte außerdem, dass man in diesen Gesprächen betont habe, dass die Palästina-Frage für islamische Länder Priorität habe und man sich einig sei, dass die Präsenz des zionistischen Regimes in der Samaria-Region, Norden des Westjordanlandes, nichts als Unsicherheit und Instabilität in die Länder der Region gebracht habe. Amir Abdullahian fügte hinzu: Wir haben auch die Bedenken der Türkei in Bezug auf die syrischen Grenzen besprochen und Meinungen darüber ausgetauscht, und wir glauben, dass die Bedenken Syriens und der Türkei in Bezug auf Themen wie Terrorismus und Flüchtlinge durch Diplomatie und Dialog gelöst werden sollten. Weiter hob er hervor, dass Iran seine Bemühungen sowohl im Rahmen freundschaftlicher Beziehungen mit der Türkei und Syrien als auch in der Vierer-Beziehung zwischen Russland, der Türkei, Iran und Syrien fortsetze, um die Bedenken der Türkei auszuräumen und die territoriale Integrität Syriens zu wahren. Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates: Iran ist gegen jede geopolitische Veränderung in der Kaukasusregion. Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans, Ali Akbar Ahmadiyan, betonte bei einem Treffen mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan am Sonntagabend in Teheran den Widerstand der Islamischen Republik Iran gegen jede geopolitische Veränderung in der Kaukasusregion. Mit Blick auf die Entwicklungen in der Kaukasusregion bezeichnete Ahmadiyan das 3+3-Treffen als wirksame Maßnahme zur Lösung von Missverständnissen und zur Lösung von Problemen zwischen den Ländern der Region. Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates der Islamischen Republik Iran wies auch auf die lange Geschichte der Zusammenarbeit zwischen Iran und der Türkei hin und erwähnte, dass diese Beziehungen die Sicherheit und Stabilität förderten. Ahmadiyan ergänzte, dass die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen beiden Nachbarländern die Interessen Irans und der Türkei sicherten. Er gratulierte zum Sieg des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seiner Partei bei den Wahlen sowie zur Ernennung von Hakan Fidan zum Außenminister der Türkei und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Beziehungen zwischen Teheran und Ankara in dieser Zeit auf das von den Führern der beiden Länder gewünschte privilegierte Niveau angehoben würden. Außerdem wies Ahmadiyan auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern bei der Bekämpfung der Islamfeindlichkeit und der Beleidigung des Heiligen Korans hin und erklärte: Als zwei große Länder der islamischen Welt sind Iran und die Türkei verpflichtet, ihre religiöse und historische Pflicht gegen die feigen Angriffe der internationalen zionistischen Agenten auf den Glauben von Millionen Muslimen auf der Welt zu erfüllen. Bei diesem Treffen bekundete der türkische Außenminister ebenfalls das Interesse seines Landes an einem umfassenden Ausbau der Beziehungen zu Iran. Er äußerte die Hoffnung, dass in dieser Runde ein neues Kapitel der bilateralen und multilateralen Zusammenarbeit beginnen werde. Fidan betonte: In diesem Zusammenhang müssen wir uns vor den Bosheiten der Feinde in Acht nehmen, die mit ihren destruktiven Aktionen, insbesondere mit Hilfe der Medien, die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern ins Visier genommen haben. Abschließend zeigte sich der türkische Außenminister zufrieden mit dem Abkommen zwischen Iran und Saudi-Arabien, bezeichnete Iran als großes und verantwortungsvolles Land in der Region und würdigte die Rolle der Islamischen Republik im Kampf gegen den Terrorismus. Karor-Drohne warnt US-Flugzeuge vor iranischem Luftraum. Der stellvertretende Kommandeur der iranischen Luftverteidigungskräfte sagte, die im Inland hergestellte Karor-Drohne habe amerikanische Spionageflugzeuge und andere ausländische Jets mehrfach gewarnt, sich vom iranischen Luftraum fernzuhalten. Brigadegeneral Ali Reza El-Homi sagte am Sonntag, die strahlgetriebene Drohne habe ausländische bemannte und unbemannte Flugzeuge mehrfach gezwungen, ihren Kurs in großen Höhen über dem Persischen Golf, der Straße von Hormuz und dem Golf von Oman zu ändern. Die Karor hat das Seepatrouillen- und Aufklärungsflugzeug Boeing P-8 Poseidon der US-Armee sowie das ferngesteuerte Überwachungsflugzeug Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk gewarnt und sie angewiesen, Abstand zum iranischen Luftraum zu halten, während sie in sehr großen Höhen über Iran fliegen, sagte er. Der iranische Kommandant erläuterte, dass eine Reihe ausländischer Militärflugzeuge die Luftverteidigungsfähigkeiten Irans testen wollten, indem sie ihre Flughöhe änderten, ohne zu wissen, dass die Drohne Karor, die auf einem vollständig selbstentwickelten Triebwerk basiert, über sie hinwegfliegen kann. Brigadegeneral El-Homi merkte ebenfalls an, dass die Karor-Drohne mit einem hochentwickelten Radarsystem ausgestattet wurde. Sie gehört zur neuen Generation der militärischen Luftfahrzeuge der Islamischen Republik Iran, die zum Abfangen feindlicher Flugobjekte gebaut wurde. An anderer Stelle in seinen Ausführungen betonte El-Homi, dass iranische Experten Datenerfassungs- und elektronische Kriegsführungssysteme sowie optische und Kampffeldaufklärungsausrüstungen entwickelt hätten, die auf einheimischen Drohnen mit unterschiedlicher Flugdauer und Einsatzmöglichkeit installiert seien. Iran. Einsturz im Kohlebergwerk Tazar-e-Damghan. 6 Menschen eingeschlossen. Nach dem Einsturz in einer der Minen nördlich von Damghan in der Provinz Semnan wurden Rettungsteams zum Unfallort entsandt. Der Leiter des Genossenschafts-, Arbeits- und Sozialamtes von Damghan bestätigte am Sonntagabend die Explosion im Kohlebergwerk Tazar-e und sagte, die durch eine Explosion in der Kohlemine West-Al-Burz in Damghan verursachten Schäden werden untersucht. Ali Akbar Mehrabi gab bekannt, dass die Intensität der Explosion, der Schaden und die Zahl der Opfer nach näheren Untersuchungen bekannt gegeben würden. Gouverneur von Kerbala, wir sind Zeugen der größten Arbaen-Wallfahrt der letzten Jahre. Nasif al-Khattabi, der Gouverneur von Kerbala, gab bekannt, dass bis zum Samstag mehr als 14 Millionen Pilger die Stadt Kerbala betreten hätten. Nasif al-Khattabi sagte, dieses Jahr erleben wir die größte Arbaen-Wallfahrt aller vergangenen Jahre. Der Gouverneur von Kerbala fügte hinzu, dass der irakische Ministerpräsident Mohammad Shia al-Sudani die Pläne für die erfolgreiche Umsetzung der Arbaen-Pilgerreise direkt überwache. Er erklärte außerdem, dass die irakische Hajj-Organisation auf Anordnung von Shia al-Sudani 1000 Busse für den Transport von Pilgern von der Südachse bereitgestellt habe. Er ging weiter auf die Situation in der Stadt Kerbala ein und sagte, dass jedes Haus in Kerbala zu einer Prozessionsstätte für die Versorgung der Pilger geworden sei und 28.000 Hosseini-Versorgungs- und Dienstleistungsstätten den Pilgern ihre Dienste erweisen würden. Brigadegeneral Salah Fazel al-Aisawi, der Kommandeur der 54. Brigade der irakischen Volksmobilisierungseinheiten in der Provinz Al-Anbar, erklärte am Sonntag, dass die Kräfte der Organisation nach der Warnung vor der Infiltration durch IS-Terroristen in den westlichen Regionen dieser Provinz in höchster Alarmbereitschaft seien. In einem Interview mit der irakischen Nachrichtenwebseite Al-Maluma erklärte er, im Schatten der Sicherheitsspannungen tief in Syrien, Aufgrund des Vorgehens der USA sind die Streitkräfte von Hashd al-Shaabi aus Angst vor der Infiltration von Elementen der IS-Terroristengruppe aus diesen Gebieten in den westlichen Regionen des Irak in Alarmbereitschaft. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 31 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 26, Mashhad 23, Isfahan 29, Shiraz 30 und Bandarabos 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, diese Woche befassen wir uns mit 17 weiteren Versen der Sure 68. Die Verse 17 bis 20 dieser Sure Qalam sind wie folgt.
Inna balawna kama balawna ashab al-jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم.
Wir haben sie, die Einwohner von Mekka, geprüft, wie wir die Besitzer des Gartens prüften, als sie schworen, sie würden ihn bei Tagesanbruch abpflücken, ohne etwas für die Bedürftigen beiseite zu lassen. Da ging darin Verheerendes von deinem Herrn umher, während sie schliefen. Und er war dann am Morgen wie ein abgeernteter Garten mit verbrannten Bäumen. Im letzten Teil war die Rede von reichen und einflussreichen Personen in Mekka, die aus lauter Hochmut nicht bereit waren, sich zum Glauben zu bekennen und den Propheten Gottes und seine Helfer geringschätzig behandelten. Die obigen Verse waren eine Mahnung an sie. Sie sollten sich nichts auf ihren Besitz und ihre Söhne einbilden, denn sie könnten über Nacht, so wie die genannten Besitzer des Gartens, alles verlieren. Gott brauchte dies nur zu wollen. Die Geschichte von den Gartenbesitzern in der Sure 68 scheint den Mekkanern vertraut gewesen zu sein. Es handelte sich um einen Garten, der ursprünglich einem wohltätigen Mann gehörte, der jedes Jahr den Bedürftigen von der Ernte spendete. Nach seinem Tod entschlossen sich seine Kinder, diesen Ernteanteil an die Armen zu streichen. Doch Gott ließ des Nachts den Blitz in ihrem Garten einschlagen, der alle Bäume niederbrannte und nur noch einen Aschehaufen übrig ließ. Wir möchten drei Anmerkungen zu dieser Stelle in der Sure 68 machen. Erstens, Besitz und Reichtum gehören zu den Dingen, mit denen Gott den Menschen prüft und feststellt, ob die Bedürftigen ihren Anteil daran erhalten oder nicht. Zweitens, wer den Bedürftigen den Anteil verwehrt, der ihnen zusteht, zieht Gottes Strafe auf sich und Gott nimmt dem Reichen, der dies tut, die Gnade, die er ihm bis dahin gewährt hat, wieder fort. Drittens, es kommt vor, dass jemand seine eigenen Kalkulationen anstellt, jedoch das Endergebnis ganz anders sein wird, als er es sich gewünscht und vorgestellt hat. Es folgen die Verse 21 bis 29 der Sure Al-Lam.
فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين.
Da riefen sie bei Tagesanbruch einander zu: Geht in der Morgenfrühe zu eurer Pflanzung, wenn ihr pflücken wollt. Da zogen sie los und flüsterten dabei einander zu: In ihn soll heute ja kein Armer zu euch hineingelangen. Und sie gingen hin, in der Frühe, in der Meinung, sie könnten den Armen ihren Anteil verwehren. Als sie ihn, den verbrannten Garten aber sahen, sagten sie: Wir haben uns für wahr geirrt. Nein, vielmehr entbehren wir alles. Der mittlere, gescheiteste von ihnen sagte: Habe ich nicht zu euch gesagt, würdet ihr doch Allah preisen? Sie sagten: Preis sei unserem Herrn, wir waren gewiss ungerecht. Die Gartenbesitzer waren also in aller Früh losgezogen, damit sie, noch bevor die Armen erscheinen, unbemerkt alle Früchte ernten. Sie hofften auf einen großen Ertrag. Allerdings ahnten sie nicht, dass ein Blitz ihren Garten verheert hatte. Daher dachten sie zuerst beim Anblick ihres Grundstücks, sie hätten sich verlaufen. Aber dann wurde ihnen klar, dass sie tatsächlich den richtigen Weg zu ihrem Garten hergekommen waren. Wohl aber hatten sie eine falsche Richtung im Leben eingeschlagen, denn sie hatten den Bedürftigen Entbehrung auferlegen wollen, was falsch war. Und nun mussten sie selber eine Entbehrung ertragen, weil Gott zur Strafe einen Blitz auf ihren Garten hinabgeschickt hatte. Einer von diesen Leuten war vernünftiger als die anderen. Er erinnerte seine Brüder daran, dass er sie doch davor gewarnt hatte, Gott gegenüber undankbar zu sein. Er sagte, er habe sie doch gemahnt, dass sie den Armen einen Anteil abgeben müssen und Gott dies von ihnen erwartet. Die Brüder kamen beim Anblick des angebrannten Gartens schließlich zu sich und bereuten ihr Verhalten. Sie bekannten, dass sie sowohl den Bedürftigen Unrecht angetan hatten, als auch sich selber. Sie hatten nicht nur den Armen ihren Anteil verwehrt, sondern selber den Entzug des Gartens, welcher ein Geschenk Gottes gewesen war, verursacht und mussten nun ohne diesen Garten auskommen.
Thank you.
Im Zusammenhang mit diesen Versen des Korans lässt sich Folgendes anmerken. Erstens, Gott hat im Besitz der Reichen einen Anteil für die Bedürftigen vorgesehen. Wenn diese Abgabe nicht geleistet wird, so hat es Gottes Strafe zur Folge. Zweitens, gemäß der islamischen Kultur liefern Spenden und Selbstverzicht die Voraussetzungen für den Empfang göttlichen Segens, während Gier und Geiz, Wohl und Glück und die Nutznießung dessen, was ein Mensch besitzt, verhindern. Drittens, manchmal nützt Treue nichts mehr, um einen Schaden, der bereits geschehen ist, wieder auszugleichen. Aber aufrichtige Reue kann in Zukunft den Menschen etwas nützen, weil er aufgrund von ihr seinen Fehler nicht wiederholt. Viertens. Bei der Deutung von unliebsamen Ereignissen sollten wir nicht Gott dafür verantwortlich machen, sondern darüber nachdenken, was wir selber versäumt und verschuldet haben, so dass wir von diesem Übel betroffen wurden. Es folgen die Verse 30 bis 33 der Sure Qalam.
فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
Da wandten sie sich einander zu, sich gegenseitig tadelnd. Sie sagten: O wehe uns! Wir pflegten ja das Maß an Frevel zu überschreiten. Vielleicht wird unser Herr uns vergeben und uns zum Tausch dafür einen besseren Garten als ihn geben. Wir hoffen auf Gott. So ist die Strafe. Aber die Strafe des Jenseits ist wahrlich größer, wenn sie nur wüssten. Obwohl die Gartenbesitzer sich zu ihrem Fehler bekannt hatten, versuchte jeder von ihnen, die Schuld auf einen anderen abzuwälzen. So sagten sie zum Beispiel zu einem von ihnen, er sei an allem schuld, weil er ja den Vorschlag gemacht hatte, den Garten abzuernten, bevor die Armen kommen. Aber in Wahrheit hatten alle den bösen Vorschlag offen oder stillschweigend angenommen, und somit waren sie alle an dieser Sünde mitbeteiligt gewesen. Wie auch immer, die Besitzer des Gartens hatten ihren großen Fehler eingesehen und zugegeben, dass sie Gott gegenüber gefrevelt hatten und ungerecht gewesen waren. So wandten sie sich an Gott mit der Bitte um Vergebung und in der Hoffnung, dass Gott ihnen einen Garten beschert, der besser ist als der vorherige. Im letzten Vers zu dieser Begebenheit wird schließlich ein Endresultat gezogen und darauf hingewiesen, dass Gott auf eine solche Weise im Diesseits straft, aber die Strafe im kommenden ewigen Leben viel größer ist. Wenn einige wegen ihres Reichtums hochmütig und trunken sind und den Bedürftigen nichts abgeben, dann steht auch ihnen ein übles Schicksal im Leben und im Hiernach bevor, und im Hiernach wird die Strafe ganz bestimmt viel schlimmer ausfallen. Vier Dinge sollte man besser im Auge behalten. Erstens, nachdem wir etwas Schlechtes begangen haben, sollten wir nicht versuchen, unsere Schuld anderen zuzuschieben, um uns auf diese Weise zu rechtfertigen. Zweitens, wenn jemand vor Gott sich aufrichtig zu einer schlechten Tat bekennt, von ganzem Herzen bereut und sich vornimmt, sie nicht mehr zu wiederholen, nimmt Gott seine Reue an. Allerdings reicht ein verbales Bereuen natürlich nicht aus. Drittens. Gott kann ohne weiteres etwas, was uns verlustig ging, ersetzen oder ausgleichen. Ein reuevoller Sünder sollte also nie die Hoffnung auf Gottes Güte aufgeben und denken, er sei für immer gescheitert. Viertens. Es hat im Diesseits und Jenseits die Strafe Gottes zur Folge, wenn jemand den Armen und Bedürftigen ihren berechtigten Anteil vorenthält. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Bahoro, O Frühling, gesungen von Salor Areli. Es geht nun weiter mit der Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Weiterhin gute Unterhaltung.
Ferdowsi, von gestern bis heute. Liebe Hörerfreunde, auch heute wollen wir zunächst einmal in Erinnerung rufen, was Sie bei uns in der letzten Woche in dieser Sendereihe gehört haben. Im letzten Beitrag ging es ein weiteres Mal um die Beschreibung von Gestalten aus dem Königsbuch von Ferdowsi. Wir haben Ihnen vom philosophischen König Chosrow berichtet, der seine Macht als König nur dazu nutzen wollte, um das Böse in der Welt auszurotten. Er war nicht gierig nach Macht und einem luxuriösen Leben und er ging aus dieser Welt ohne körperlichen Tod. Er verschwand mit einigen seiner Gefährten, so berichtet es die Sage im Nebel.
Größter Feind zeit seines Lebens war Afrosiob von Turan, dem nördlich an Iran grenzenden Land. Auch über diesen bösen König Afrosiob berichteten wir beim letzten Mal. Afrosiob ist der Inbegriff des Bösen und der größte Feind Irans und der Iraner in den Mythen und Sagen.
Wie Sie im Laufe dieser Sendereihe erfahren haben, ist das Hauptthema des Schahnameh die Geschichte Irans und das Auf und Ab im Schicksal dieses Landes. Im Schahnameh gibt es die verschiedenen Abschnitte des mythischen, heroischen und historischen Zeitalters und die verschiedensten Gestalten werden beschrieben. Könige, Pahlevane und Frauen sind die wichtigsten Charaktere im iranischen Nationalepos, die alle ihre besonderen Eigenschaften, ihr eigenes Verhalten und ihre Überzeugungen besitzen.
Das, was sowohl beim ersten Blick sowie auch beim genauen Hinsehen die Aufmerksamkeit von Schahnameh-Forschern und Wissenschaftlern auf sich zieht, sind die stark hervortretenden Pahlevane. Sie sind die Achse, um die sich im Schahnameh alles dreht, und sie besitzen gegenüber anderen Gestalten dieses Werkes eine besondere Position. Im Schahnameh Ferdowsis sind im ersten Abschnitt, das heißt dem mythischen Zeitalter, König und Pahlevan in einer Person vereinigt, wie zum Beispiel König Feridun, von dem wir zuvor schon berichtet hatten und der sowohl der Herrscher als auch der Pahlevan oder Held war.
Aber im Laufe der Zeit wurde mit der Schwächung der Macht der Könige der Boden für eine immer größere Bedeutung der Pahlevane und die Schaffung der besten Heldengeschichten bereitet. Von der Zeit der Herrschaft Manuchers, dem ersten König des heroischen Zeitalters, wurden Herrscher und Helden zwei wichtige Elemente der Staatsordnung, die nebeneinander und miteinander die Angelegenheiten des Volkes erledigten.
Von dieser Zeit an waren die Herrscher zwar die Verkörperung und Beschützer der Einheit verschiedener Völker und Stämme eines Herrschaftsgebietes, aber die Pahlevane hatten neben ihnen eine wichtige Rolle und sie waren die Verbindung des Volkes mit dem König.
Nach der Herrschaftszeit von Manuchehr spielten die Pahlevane sogar die erste Rolle bei der Verwaltung des Staatswesens und ihre Macht ging so weit, dass für die Einsetzung eines Königs ihre Meinung maßgebend war und einige Könige wurden sogar von den Pahlevanen selbst ausgewählt. Als Beispiel können wir Kayrobot erwähnen, der von den Pahlevanen Saul und Rustam als König gewählt wurde. Bei einem Blick ins Shahnameh können wir auch erkennen, dass Herrscher wie Kayhusro und Korvus ihre Größe, ihre Würde und Macht bei den Pahlevanen suchten.
Die besten Pahlevane der iranischen Sagen und Mythen besaßen außer Tapferkeit, Kraft und Verstand auch menschliche Gefühle, das heißt, sie waren gutherzig, empfindsam, gefühlsvoll, zeigten Trauer und Freude, wahrten die Freundschaft und edle Werte, deshalb waren sie sozusagen die Lieblingshelden von Ferdowsi. Der Dichter schenkte diesen Helden eine umso größere Bedeutung und rückte ihre Geschichten weitaus mehr in den Vordergrund. Als Beispiele können wir die Geschichten von Rustam, Saul, Siavash und Esfandiar nennen.
Als Beispiel gemeinsamer Eigenschaften der Pahlevane können wir den Kampf gegen Unterdrückung und Tyrannei und die Suche nach Gerechtigkeit nennen. Pahlevane wie Saul, Rustam und Gudars waren keine Spielfiguren in den Händen der Könige. Sie haben gegenüber jeglicher Unterdrückung und Ungerechtigkeit, auch wenn sie vom König selbst kamen, Widerstand geleistet. Und sie berieten die Könige, wenn diese auf dumme Gedanken kamen.
Nachdem wir nun die Eigenschaften der Könige und Pahlevane im mythischen und heroischen Zeitalter des Shahnameh kennengelernt haben, wollen wir diesbezüglich auch in den historischen Abschnitt dieses großen Werkes von Ferdowsi hineinschauen. Im historischen Abschnitt des Shahnameh, der die Herrschaftszeit der Sassaniden umfasst, können wir sehen, dass die hervorragenden Eigenschaften, die Ferdowsi bei seinen Lieblingspahlevane betont hatte, schwächer werden. Dieser Abschnitt des iranischen Nationalepos ist also viel nüchterner und realistischer und an die Stelle der edlen Eigenschaften der Charaktere wie Aufrichtigkeit und Edelmut treten Täuschung und List.
Aus der Sicht vieler Ferdowsi-Forscher ist Rustam der hervorragendste und bekannteste Pahlevan des Shahnameh, denn er besaß besonders viele der Eigenschaften, die Ferdowsi mit einem Pahlevan verband. Weitere bekannte Helden sind Siavash und Esfandiar, deren Lebensgeschichten, ihre Tapferkeit und ihr Edelmut den Leser ehrfürchtig werden lassen.
Das Oberhaupt der Pahlevane von Sistan und Sabulistan war Sam. Im Shahnameh wird aber nicht sonderlich von seinen Heldentaten berichtet, nur dass er am Krieg von Salm und Tur den beiden Söhnen Feridons, die gegen ihren Bruder Manuchehr kämpften, teilgenommen hat. Von größerem Interesse ist hingegen sein Verhalten nach der Geburt seines Sohnes Saul. Die schneeweißen Haare seines Sohnes bei der Geburt verwirrten und verängstigten ihn, denn er sah sie als böses Omen und setzte den Sohn im Gebirge aus. Nach Jahren bereute Sam seine Tat und suchte seinen Sohn, um das Unrecht wieder gut zu machen.
Saul nun wiederum gehört zu den hervorragendsten Figuren des Shahnameh Ferdowsis. Er hat ein langes Leben und ein noch längeres Leben als er hatte nur Simurgh, der mythische Riesenvogel, der Saul im Gebirge in seinem Nest aufzog. Saul ist die einzige Gestalt und der einzige Pahlevan im Shahnameh, in dessen Verhalten und Worten man keinen Fehler findet. Er ist ein Symbol sowohl für Vernunft und Weisheit der Pahlevane, sowie auch für Erkenntnisse und instinktiven Scharfsinn, die er von Simurgh erworben hat. Saul ist also der Zögling Seymours und die Geschichte dieser beiden ist eine der interessantesten im Schachname für Bussis.
In der Geschichte von Saul heißt es also, dass er mit weißen Haaren zur Welt kommt und ihm deshalb der Name Saul gegeben wird, was alt bedeutet. Sein Vater Sam sieht diese weißen Haare als böses Zeichen und er setzt seinen Sohn im Elbosgebirge aus. Den Überzeugungen der Schachnameforscher zufolge geschieht dieser mythische Ortwechsel also, dass Saul im Gebirge ausgesetzt wird und unter großen Härten mit den Jungen des Vogels Seymour aufwächst, um dessen außergewöhnliche und mythische Kräfte zum Vorschein zu bringen.
Saul ist ein weiser und besonnener Held. Sein gut trainierter Verstand und sein Scharfsinn, der ihm durch das Aufwachsen beim Vogel Seymour zu eigen wurde, werden durch die exakte und tiefgreifende Beantwortung der Fragen, die ihm die Priester und Astrologen stellen, deutlich. Bei Kriegen und Kämpfen ist Saul nicht sonderlich anwesend, denn seine Weisheit steht im Dienste der Pahlevane und Könige. Als Kay Corvus vom Dämonen gefangen worden war, fiel ihm Saul ein und jetzt erst begriff er dessen tiefgründige Worte. Im Schachname lautet das folgendermaßen.
Das Pant Hagetu Yada Varam همی از جگر سرد باد آورم نرفتم به گفتار تو هوشمند ز کم دانشی بر من آمد گزند
Und auf Deutsch
Wenn deinen Rat erinnere ich dann kommt die Reue über mich deine klugen Worte verschmähte ich meine Dummheit brachte nur Schaden für mich
Saul ist auch ein ruhiger und gefasster Mensch und es kommt so gut wie nie vor, dass er seine Fassung verliert und die Gefühle über ihn siegen. Selbst dann, als sein Stiefbruder Shokot Rostam in eine Falle lockt, gibt er seine Vernunft und sein Urteilsvermögen nicht aus der Hand. Saul ist immer um das Wohlergehen der Gemeinschaft bemüht, und im gesamten Schachname kann man keine Stelle finden, in der er auf persönlichen oder familiären Vorteil aus wäre.
Als König Corvus in der Gefangenschaft des Dämonen war, bietet Saul seinen Sohn Rostam die gefährliche Aufgabe der Befreiung zu übernehmen. Und als Rostam sich dieser Aufgabe stellt, sieht Saul dies als nur natürlich an und ist sogar überzeugt davon, dass Gott seinen Sohn Rostam für derartige Herausforderungen geschaffen hat. Im Schachname Ferdosis stehen die Pahlevane immer im Dienste der Menschen und der Gemeinschaft. Im Schachname heißt es dazu:
همانا که از بحر این روزگار تو را پرورانید پروردگار
Und auf Deutsch bedeutet das sinngemäß, genau um dieses Schicksals willen hat der Schöpfer dich geschaffen.
Hier ist Hera, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Thank you.